So.
Ja. München hier. Es ist Oktoberfest, bald. Aber der Grund ist nicht das Oktoberfest, warum ich da bin. Der Grund ist 100 Kilo braun gebranntes Schweinefleisch. Der Daniel ist mal wieder da. Junger Mann, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Vielen Dank. 100 Kilo Schweinefleisch finde ich sehr, sehr gut. Dass du dir immer spontan aus der Nase ziehst, ist auch Wahnsinn.
Das war ausnahmsweise tatsächlich spontan. Nicht ganz so spontan ist das, was wir jetzt machen. Wir starten mit einem Getränk, das nicht viel mit dem Podcast zu tun hat. Daniel, do your job. Dieses Geräusch wird Ihnen präsentiert von Wasser Alfinger Spezial, dem Werbepartner von Trinkfest Podcast. Nein, ist er leider nicht. Aber weißt du, warum wir das heute trinken? Das Bier.
Weil es bei dir im Kofferraum lag und gleich abläuft.
Du hast die Pointe genommen, ist es tatsächlich so. Und vielleicht, um dem Oktoberfest ein bisschen Ehre zu erweisen, bringe ich mal baden-württembergisches Bier mit. Schmeckt dir das? Probier's mal.
Ja, fein, gut.
Ist ein bisschen das Gewerkschaftsbier bei uns in Baden-Württemberg. Das kommt, ist ja, Wasseralfing ist ja so Bergbautradition, die pumpen das. Ja, ist okay, ne?
Mir schmeckt's gar gut.
Ja, ich trinke es jetzt auch gleich. Ja, Daniel, wir wollen auch ein bisschen was über Wein reden. Und da wollte ich dich mal fragen, was gibt es denn so Neues im Hause 905? Weil ich glaube, ihr seid nicht ganz untätig geblieben in den letzten Wochen und Monaten. Und falls es da schon was zu announcen gibt.
Ja, tut sich ja immer was. Also es ist ja so, dass diese Weinbranche ein never-ending story ist. Das heißt, wir schauen natürlich immer, dass wir up-to-date mit allen, was heißt nicht Trends, aber allen Sachen sind, die wir gerne haben wollen und die sich auf Weinkarten gut lesen und auch sich gut verkaufen. Ob das jetzt was ist aus dem Loire-Tal, das wir schon vor langer Zeit hatten und jetzt wieder neu entdeckt haben und neu auf der Karte, wie zum Beispiel die Domaine de Belair aus dem Bourgueil oder zum Beispiel die neuen 21er Jahrgänge von Julian Hart. Sind. Also wir schauen natürlich, dass wir immer up-to-date bleiben, ohne da den Faden des Lustigen und des qualitativ hochwertigsten zu verlieren. Also wir versuchen immer up-to-date zu bleiben und die Weinkarte so cool wie möglich zu gestalten. Und ich glaube, das klappt ganz gut mit der ein oder anderen 905-Edition plus eben auch das ein oder andere Schmankerl unserer lieben und sehr geschätzten Weinhändler.
Was habt ihr da gemacht? Also 905-Edition, ich kenne die Weine, aber vielleicht kannst du es auch mal den Leuten ein bisschen vorstellen. Weil ich finde, das sind hervorragende Weine. Aber was es ist, kann euch der junge Mann ja kurz erklären. Also insofern du Bock hast, versteht sich.
Ja, wenn es sein muss. Also Der letzte Coup, der ist jetzt erst vor einer Woche eingetroffen, das ist der Red Rock 21 von Julian Hart. Das heißt, das ist der trockene Riesling aus dem Frauenberg in Rheinhessen, der exklusiv im 905, also in allen 905s zu genießen ist. Plus haben wir vor, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, drei Monate, zwei Monate, dreieinhalb, vier, sowas, sind wir sehr, sehr stolz, den Lemberger Nouveau Ländle mit dem Weingut Lassack released. Das heißt, wir haben uns ein Fassal ausgesucht oder ein Fässle, wie man bei euch sagt, und haben da ein schönes Etikett drauf geklatscht und verkaufen das ebenfalls exklusiv in den 905 Shops und Restaurants, beide Glas und als Flasche. Ein sehr, sehr köstlicher Lemberger, wie ich finde, der genau meinem Anspruch, Wein zu trinken, im Moment zusagt. Mhm. Trink halt gern so gerade dieses so ein bisschen gekühlt fresh Rotwein mit ein bisschen, oder was heißt, mit einer schönen Säurestruktur, mit einem gewissen Gerbstoff, aber was halt einfach gut runtergeht, ohne dass man sich jetzt groß darüber Gedanken machen muss. Das Ganze aber eben ohne banal zu sein. Das ist ja ganz oft die Geschichte bei diesen Glu-Glu-Weinen, ja, ja. Dass es halt sehr oft so in die Belanglosigkeit abrutscht. Und das ist es aber auf gar keinen Fall, sondern es ist wirklich ein Wein mit Tiefe und macht unfassbar viel Spaß zu trinken.
Oder einfach so ein Euphemismus für irgendeinen Wein, der aus einer beschissenen Lage kommt und der Winzer sagt, ich habe halt rote Trauben, jetzt machen wir mal Glu-Glu daraus. Genau. Nee, ich freue mich über jeden, Lemberger das irgendwie außerhalb von Baden-Württemberg schafft, weil die Rebsorte hat es ja auch einfach verdient. Wer der den Podcast jetzt ein bisschen länger mithört, der wird nicht sonderlich überrascht sein über diese Aussage. Und es ist nicht zuletzt vor allem Fabio und Steffi zu verdanken, die das wirklich herausragend machen. Der Grund, warum wir heute aber hier sitzen, ist zum einen, weil wir heute Abend Bayern gucken gegen Barcelona und zum anderen, weil wir über das Weingut Foradori sprechen. Und die haben wir nämlich diesen Monat in unserem Trinkfest-Abo. Für mich immer irgendwie ein Weingut, was sehr, sehr, ja nicht unter dem Radar wäre der falsche Begriff, glaube ich, aber halt so ein bisschen mitläuft, weil es ist nicht so effekthascherisch, das ist nicht so überspektakulär, aber dafür halt in der Gänze ist das Paket halt einfach urspannend. Das geht bei der Landwirtschaft los, also wir sprechen hier von einem Weingut, was ja in die Richtung Permakultur arbeitet oder wahrscheinlich Permakultur auch betreibt. Die haben eine ewige Tradition, was heißt ewig, es sind jetzt 20 Jahre biodynamische Landwirtschaft und das ist in Italien eigentlich schon sehr, sehr lange. Dann ist die Elisabetta Foradori, die das Weingut damals von ihrem Vater übernommen hat, eigentlich die Koryphäe, die Vorreiterin und die sind auch verantwortlich für den krassen Aufstieg der Amphorenweine und da sind wir ja heute auch haben ein paar dabei und die können wir so nach und nach mal probieren. Vorweg, aber ja, schenk gerne mal ein. Mit was fangen wir denn an?
Wir fangen an mit Léger. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ist auf jeden Fall Reinhard Teroldego. Und ist auch wieder so in der Kategorie Glu-Glu. Also gekühlt, saftig, rot. Easy drinking, ohne easy zu sein.
Das ist vor allem ein weiterer Vertreter der Kategorie, schenkst in das Glas ein, ich hab's ja schon drin, ist egal, der Kategorie, dass man einfach Rotwein vor Weißwein trinkt. Das kommt heuer öfters vor, fällt mir immer öfters auf, weil man endlich auch über den Trugschluss kommt, dass Weißwein minderwertiger ist als Rotwein oder irgendwie unterkomplex und Rotwein ist das überkomplexe Getränk. Das wird hier gerade völlig widerlegt und zwar ist der Léger, also wie Dani schon gesagt hat, Reinhard Teroldego, meines Wissens komplett im Beton ausgebaut. Also man schmeckt das ja auch, das ist so urfruchtig, das ist ja Kirschsaft halt. Ne? Und ja, jetzt kommt die klassische Frage, die etwas klischeehafte Frage, aber ich habe den besten Mann dafür da. Das ist Pizzawein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist halt, das ist ja das Schöne, wir haben es vorhin schon mal ganz kurz gehabt in unserem Vorgespräch, dass das Schöne bei der Pizza ist, nichts passt und alles passt. Also das ist so ein bisschen, kann natürlich mit der Tomatensauce und auch mit dem Fiordilatte geht sowas natürlich super rein. Man kann aber eigentlich alles dazu trinken oder alles passt und nichts geht dazu, oder nichts ist das perfekte Match. Aber das ist natürlich eine sehr gute Alternative. Gerade bei der Margarita, also gerade bei so einer Margarita und sowas, klappt sowas super. Oder auch wenn du eine Salami hast oder auch bei, was wir machen, diese Hellboy mit der leicht pikanten Chorizo und mit dem selbstgemachten Chili-Honig oder auch süße Schärfe, Fett, Salzigkeit hast. Da schneidet der Wein, glaube ich, eine ganz gute Schneise und ja, macht, denke ich, Spaß.
Ja, das ist, glaube ich, das, was man auch öfters hört, dass eigentlich zur Pizza, ja, Bier gehört, das Wasser Alfinger. Aber ich finde es ja eine Kunst, dass man da auch richtig pairt. Machst du das überhaupt, Pairing? Oder ist das eigentlich nur so, okay, eigentlich sind es zwei singuläre Produkte. Du hast Pizza und du hast halt Wein und das passt halt bei euch zufällig zusammen. Wie siehst du das? Oder ist das so?
Also wir haben schon natürlich zu jeder Pizza so unseren Wein, den wir, wenn jemand fragt, gibt es da irgendwas Spezielles dazu, sagen wir ja, wir haben die und die Möglichkeiten. Was dann aber wieder ganz oft dann vom Gast natürlich abgewehrt wird mit ich mag aber kein Riesling und ich mag aber kein das und ich mag aber kein, keine Ahnung. Aber wir haben schon eigentlich zu jeder Pizza immer einen Wein im Petto, den wir als den matchfähigsten erachten.
Das ist ja deine Aufgabe, du hast das ja gelernt als Sommelier und wahrscheinlich als einer der Besten des Landes. Jetzt, was wollte ich denn jetzt schon wieder fragen, Herrgott, nochmal? Ah ja, das hat mich, im Vorfeld habe ich mich ein bisschen drüber informiert und ich fand das hochinteressant, weil ich bin ja der absolute Italien-Ultra, sowohl was Essen als auch Wein betrifft. Und ich habe so das Gefühl, das ist nicht besonders im Trend. Also nicht Italien generell, es gibt immer schöne Ausnahmen. Fellini wird ja gerade wirklich nach oben gereicht, so was den Fame betrifft und das im besten Sinne, weil es es ja auch verdient hat. Aber so Trentino, wo jetzt unser Wein gut herkommt, oder auch Toskana, das ist so ein Altherrengetränk, habe ich so das Gefühl. Daher jetzt mal die Frage, was macht Frankreich richtig und was macht Italien falsch? Aber mich würde es mal interessieren, hast du eine Idee, warum das eine immer so durchgehypt wird, jedes Anbaugebiet, und Italien findet irgendwie so außer Piemont und der ein oder andere Naturwinzer aus der ein oder anderen Region eigentlich gar nicht so richtig statt?
Das ist eine sehr gute Frage.
Aber gibst du mir recht?
Naja, auf jeden Fall. Sieht man ja auch immer an den Flaschenzahlen, die man kriegt. Ne? Also wenn ich anfrage für ein Weingut aus der Toskana, da kann ich sofort eine Palette kaufen. Und die sind noch froh und schicken noch 400 Kilo Salami mit, so ungefähr. Und im Burgund musst du wirklich deine linke Niere verkaufen, damit du da irgendwie 6 Flaschen Grand Cru bekommst.
Und wehe, du sprichst ein Wort Französisch falsch aus.
Ja, das sowieso. Aber da sind wir ja Gott sei Dank Blender genug, um das ganz gut zu...
Sí, señor,
genau. Nee, ich kann es mir nicht erklären, aber auch weil du gesagt hast vorhin, Foradori schwimmt so mit. Foradori ist eigentlich immer gegenwärtig, aber nie halt im Hype und noch nie im Hype gewesen. Ich glaube, die machen schon sehr, sehr lange einen sehr guten Job. Immer am Zahn der Zeit, würde ich sagen. Zu Mama-Zeiten, also zu Elisabetta Foradori-Zeiten, genauso wie jetzt zu Emilios Zeit. Sie schauen sich immer die richtigen Sachen ab und versuchen trotzdem ihren eigenen Weg, ihre eigene Linie zu finden, ohne da irgendwie verkopft oder ja, mit dem Gedanken, wir müssen irgendeinen Hype kreieren, drangehen. Aber klar, also wenn du natürlich jetzt ins Jura gehst oder an die Loire auch oder ins Burgund sowieso, da tut man sich mittlerweile schon schwer, eben die Weingüter zu finden, die halt auf allen Karten stehen. Ne? Also brauchen jetzt nicht die Namen sagen, aber man sieht es ja auch an den Weinkarten, und so wie wir bestellen ja auch immer den gleichen Bums. Ne?
Ja, klar.
Also wenn wir Loire trinken, dann trinken wir immer die gleichen 3-4 Weingüter. Wenn wir Burgund trinken und es gibt es für einen anständigen Preis, dann trinken wir auch immer das Gleiche eigentlich. Und genauso ist es im Jura, wobei Jura finde ich, mittlerweile gehe ich mehr von diesen Hype-Geschichten, ich meine Kagami und Auvernoir, das ist alles super schön und so weiter, aber es ist nicht mehr in der Relation, was es wert ist. Wenn eine Flasche Wein 400 Euro kostet, die 28 Euro am Weingut kostet, dann muss ich mir als Sommelier schon sehr betrunken sein, um die zu bestellen. Und es gibt wirklich so schöne Vertreter, wie zum Beispiel Bouron Forst oder Marne Blanche oder wie sie alle heißen, auch Tournelle oder Pinier machen einen super Job, die nicht so krass im Hype sind, wo es aber auch langsam losgeht mit Allokationen, mit sehr begrenzter Menge. Und das Problem haben wir bis jetzt noch nicht in Italien.
Ja,
zwei, drei Weingüter. Roania ist, denke ich mal, eins, das so ist, dass du einfach einmal im Jahr schauen musst, was du kriegst. Und wenn du Pech hast, kriegst du halt nicht viel. Und ich bin großer Fan, ich mag auch die Lagen und die Barbaresco und die Baroli und alles. Aber wenn ich könnte, würde ich am liebsten 300 Flaschen Lange Rosso, 300 Flaschen Lange Bianco nehmen und würde das beide Glas machen. Aber das ist leider nicht mehr möglich, weil natürlich jeder weiß, dass das extrem gut ist. Mhm. Vor allem Preis-Leistung, Preis-Genuss-Verhältnis ist halt einfach extrem bei diesen zwei Weinen. Und deswegen, das sind wir nicht die Einzigen, die das wissen, leider.
Ja, und man muss das so Winzer erwähnen wie natürlich Rinaldi, wobei der Unterschied zu Rinaldi und Roania ist, glaube ich, einfach, dass Rinaldi eigentlich ab Hof ziemlich günstig ist. Aber das kriegt halt in Deutschland keiner so richtig mit, habe ich so das Gefühl. Valentini, Pepe, das sind so die wenigen, die es wirklich mal so ganz nach oben geschafft haben, international. Südtirol muss man den Martin erwähnen, Brandseck, aber der ist immer noch gut verfügbar und vergleichsweise günstig. Das ist das Schöne an dem Weingut. Zum Thema Hype, Jura, ich glaube, man kann das ganz gut auseinanderzetteln. Hype ist reduktiv, nicht Hype ist oxidativ. Kann man das so sagen? Ist gewagt, ja. Natürlich kommt es auf den Einzelfall an.
Ja, absolut. Wobei ich glaube, dass dieser Hype schon wieder abklingt.
Ja.
Also wenn ich mich mit Sommeliers unterhalte, und ich merke es auch in meinem eigenen Trinkverhalten, mich nervt ja diese Reduktion mittlerweile total. Ne? Also Klar ist es, glaube vor 3-4 Jahren, alles, was nach Feuerstein und nach altem Diesel gerochen hat, das war immer...
Ich dachte, das war der Riesling, wo nach altem Diesel riecht.
Ja. Oder so. Nee, aber weißt du, was ich meine?
Ja, safe.
Diese Kostürie-Stilistik, die sie alle versucht haben nachzuahmen und teilweise auch sehr gut nachahmen konnten. Für mich ist der Zug vorbei. Servus. Na, da will einer rein.
Ich glaube auch.
Wir hatten gerade das Thema auch über was trinken wir gerade. Und ich sage auch, also ich bin total gelangweilt von Burgund-Weiß im Moment. Ich trinke das eigentlich total gerne, aber ich habe auch Sachen im Keller. Und letztens bin ich in den Keller rund und sagte, was trinkt man? Und dann war dann Weingut, das auch relativ selten ist. Ich sage es jetzt nicht, 2016, super, muss ein super Wein sein. Ich habe aber einfach keinen Bock drauf gehabt. Und da trinke ich mittlerweile lieber, klar, Burgundrot sowieso, aber halt dann würde ich wirklich lieber so ein Léser gerade trinken,
ja,
als 180, 250 Euro für eine Flasche Burgund zu zahlen, die dann eben meiner Meinung nach nicht so liefert, wie sie sollte für den Preis, für diese Art von Wein. Und da haben sich, glaube ich, ein paar Winzer so ein bisschen in die, was heißt falsche Richtung, aber haben sich halt einfach in eine Richtung entwickelt, nach einem Muster oder nach einem Vorbild, und haben so ein bisschen die eigene Handschrift verloren.
Ja.
Ich glaube aber auch, dass es wieder zurückgeht jetzt gerade so ein bisschen. Also man merkt schon in den neuen Jahrgängen auch Burgund, dass das weniger wird.
Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie ein Schutzschild, also der hohe Preis letztlich, dass halt irgendwie Leute, die sich irgendwie mal sagen, okay, ich habe jetzt auch mal Bock, Burgund mitzuspielen, dass die, wenn sie dann Sachen probieren, also ich kann ja auch ruhig ein paar Namen nennen, wo ich es so empfinde, wenn die jetzt irgendwie einen jungen Jahrgang Etienne Soussé saufen oder sowas oder keine Ahnung, was da noch alles so rumlungert, das ist oft gar nicht so, das ist reduktiv, aber das ist oft gar nicht so spektakulär wie jetzt zum Beispiel Rouleau oder Pierre Yves. Ich finde es auch, ich bin jetzt kein großer Etienne Soussé-Fan, aber ich finde halt so, wenn da jetzt jemand hingeht und sagt, er kauft irgendwie ein Premier Cru aus Pugny, und lässt da halt mal im Restaurant 250 Euro aufwärts liegen, das kann durchaus enttäuschen. Und das passiert ja halt mit Foradori oder solchen Weingütern nicht, weil die erstens offener sind und direkt abliefern und einen anderen Preis haben, genau. Und das geht jetzt gar nicht um dieses Burgund-Bashing, das ist mir jetzt auch irgendwie ein bisschen zu morsch, das macht man zu lange schon. Aber ich glaube so bei Einsteiger und Leute, die jetzt sich einfach mit dem Thema noch nicht so lange befassen, da ist die Hemmschwelle dann auch irgendwann groß und ich kann es nur hoffen, dass irgendwann so ein bisschen diese Blase auch mal wieder zurückgeht und die Leute sich auf das besinnen, was irgendwie, was halt auch außenrum steht. Und Deutschland, fürchte ich, driftet in eine ähnliche Richtung ab mit den GGs und sowas. Da übertrifft sich der ein oder andere mit irgendwelchen neuen Einzelparzellen, die es in irgendeiner x-beliebigen Lage eh schon gab. Und dann schreiben sie nochmal einen anderen Namen drauf. Und dann kostet das Ding statt 60 Euro, das GG kostet halt ab jetzt dann 100 Euro ab Hof. Keine Ahnung. Und so Klassiker, die halt irgendwie schon seit Jahren richtig abliefern, werden dann wieder links liegen gelassen, weil es irgendwie nicht spektakulär genug sind. Und ja, das finde ich halt... Ich finde es nicht mal schlimm. Es ist ja irgendwie auch schön, so ein bisschen den Markt zu beobachten und festzustellen, es gibt genügend Idioten da draußen, die dann irgendwie auch Geld für sowas rauswerfen und solche schöne Sachen liegen lassen, wie irgendwas in Italien, was halt irgendwie unter den Teppich gekehrt wird. Und Foradori ist für mich ein Paradebeispiel, ist seit 20 Jahren am Markt, liefert immer ab, ist nie ewig spektakulär, aber einfach immer blitzsauber und auf den Punkt. Und sie haben zum einen die Natursachen, wie jetzt den nächsten Wein, den wir probieren. Was machen wir eigentlich? Manzoni?
Ja.
Wie das zum Beispiel. Oder halt auch dann so ganz klassische Angelegenheiten wie Granato, der halt wirklich von Jahr zu Jahr, von Jahrgang zu Jahrgang weiter an der 100-Punkte-Marke von Parker oder Suckling oder sonst dem kratzt. Also die können halt auch beides. Und dann merkst du einfach, okay, die haben einfach ihr Handwerk drauf. Und das ist geil.
Wobei man sagen muss, Granato hat sich schon sehr verändert. Also ich weiß noch, ich habe vor, keine Ahnung, 15 Jahren... Oder 15 Jahren? Nee, ist das zu lang. 12 Jahre? 12 Jahren. So meinen ersten Granato. Und ich weiß, wir haben vor 2 oder 3 oder 4 Jahren auf Odinstal gab es eine Granato Masterclass mit dem Emilio auch. Und da haben wir wirklich, glaube ich, 10 Jahrgänge probiert. Und da haben mir tatsächlich die neuen Sachen besser gefallen, einfach weil es einfach moderner ist, weil es... Es ist filigraner, es ist zarter. Früher war es schon sehr natürlich auch an den Stil der Zeit. Also es war ein bisschen mächtiger, ein bisschen hedonistischer. Es war mehr so in die Bordeaux-Richtung.
Ja, ja.
Ne? Und heute ist es schon sehr elegant, sehr fein. Macht unglaublich viel Spaß zu trinken.
Aber überleg mal, 10 Jahre wäre jetzt 2012. Ich weiß nicht, ich glaube, den letzten Granat, den ich probiert habe, irgendwie letztes Jahr 2014. Es war immer noch sowas von dermaßen so am Anfang seiner Geschichte. Aber es stimmt schon. Also wie gesagt, ich kenne die jüngeren Sachen wahrscheinlich mal auf einer Messe verkostet und wahrscheinlich im Vollrausch vergessen. Aber das ist ein ganz anderer Stil als das, was wir jetzt gerade hier bei Foradori probieren. Ist aber ein geiler Wein, Granato. Also vor allem kann es mal wirklich sehr, sehr alt werden und ist nicht irgendwie wieder Bordeaux oder auch irgendein anderes x-beliebiges Gebiet, sondern liefert auch mal was Neues ab. Vor allem diese großen Tirol-Degos sind halt auch richtig geile Strukturweine. Mhm. Ich glaube, die kannst du auch blind prima in irgendwie so eine Piemont-Verkostung einschmuggeln oder sonst was. Aber sei es drum. Mhm. So, Fontana Santa Manzoni Bianco 2021. Das Interessante daran ist, das habe ich auch relativ spät herausgefunden, Manzoni ist eine Kreuzung aus Riesling und Weißburgunder. Und finde ich beide spannende Rebsorten. Ich glaube, da kann was ganz Spannendes draus werden. Probieren wir mal, oder? Ja, sag an.
Ja, also hat er schon dieses bisschen dieses Gelbfruchtige. Es ist sehr duftig, es ist aromatisch, aber trotzdem eine animierende Säure. Es ist der Schwab würde sagen, Gosch voll Woi. Und man kann das, glaube ich, so, also es hat schon ein bisschen mehr Temperatur, das was ihm aber auch sehr gut steht. Ist ein unfassbar guter Wein, so zum Trinken, finde ich. Also mir macht es gerade echt viel Spaß und ich habe, glaube ich, Foradori seit Ewigkeiten nicht mehr probiert, oder was heißt probiert, aber so bewusst getrunken probiert. Auf der Weinkarte habe ich das, glaube ich, seit 8 Jahren nicht mehr. Ich hatte es beim Bernd Arold ganz viel in Gesellschaft, so hatte ich sehr, sehr viel auf der Karte. Und heute, das ist so ein bisschen schade auch, und das ist auch die Schnelligkeit unserer Branche, dass wir ganz viele Sachen einfach aus den Augen verlieren. Ne, weil es einfach so viel gibt, du vergisst Sachen.
Ja, Internet halt auch, ne?
Internet, ja, das ist auch eine sehr interessante Sache auf jeden Fall. Aber ja.
Ja, du kommst ja gar nicht mehr als Sommelier oder auch als Endverbraucher, bist du ja halt gar nicht mehr schnell genug, dass du überhaupt hinterher springen kannst. Da kaufst du dir das eine Weingut und sicherst dir 2 Flaschen, dann wird schon die nächste Sau durchs Instagram draufgetrieben. Und von daher, dann spricht über solche Weine wie Foradori eh keiner mehr. Das ist halt schade irgendwie am Ende des Tages, oder?
Ja, wie ich vorhin gesagt habe, es ist halt, Foradori war immer da, aber eben nie im Vordergrund. Und ich glaube, die machen eben schon sehr, sehr lange einen sehr, sehr beständigen Job. Und ich wollte vorhin gerade sagen, dass eigentlich das Schöne im Wein wäre, auch einfach so eine Beständigkeit zu haben, dass man sagt, klar, natürlich, man muss sich weiterentwickeln und Stillstand ist Rückschritt oder wie man so schön sagt. Aber es gibt noch einfach Sachen, die gut sind, so wie sie sind, die man nicht weiter verändern muss oder nicht. Ja, ich glaube, so wollte ich sagen und so meine ich es auch. Ja. Gibt einfach Sachen, die sind gut so, wie sie sind. Und die sollte man auch so lassen, wie sie sind, weil sie eben gut sind. Und da gehört gerade das gerade für mich dazu.
Ich glaube, die sind sich dort an dem Weingut auch ziemlich stark bewusst, was sie können. Also das ist ja nicht so, dass Foradori jetzt irgendwie in den letzten 10 Jahren nochmal groß irgendwelche krassen Stiländerungen mitgemacht. Jetzt außer natürlich bei Granato, da ist es auch irgendwo ein bisschen bekannt. Aber so, die wissen halt, was sie machen und die wissen, was sie daran haben und am Ende des Tages verkauft sich das Zeug ja trotzdem sehr gut, auch wenn es nicht mehr nicht so krass auf Instagram und sonst wo stattfindet. Aber das kauft halt erstens jeder, der irgendwie Norditalien Ahnung hat und nicht nur Piemont und Südtirol und Toskana trinkt. Das steht da in der Spitzengastronomie überall, das steht auch in Deutschland in der Spitzengastronomie meines Erachtens überall. Und ich denke mal, die sind einfach, die haben ihre Kanäle und was sollen sie da jetzt irgendwie noch auf irgendwelche Penner setzen, die halt ab und zu mal eine Flasche Wein posten und in der Hoffnung oder mit der Versprechung, dass sich das dann 1000-fach verkauft. Ja.
Da muss ich sagen, da bin ich jetzt auch zu wenig, wir haben uns natürlich auch nicht eingelesen und nicht vorbereitet. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die groß gewachsen sind in den letzten Jahren. Also haben die Hektar dazugenommen oder ich denke nicht groß, oder?
Ja, die fokussieren sich jetzt eigentlich vorzugsweise darauf, also als die Elisabetta übergegeben hat an den Emilio, der ja mittlerweile Keller macht und die Tochter, ich weiß jetzt nicht, wie sie genau heißt, aber sie kümmert sich vorzugsweise, ja genau, irgendwie sowas in der Richtung, sie kümmert sich vorzugsweise um die Landwirtschaft und versucht halt, die versuchen das jetzt so ein bisschen über dieses familiäre Konstrukt halt so in dieses ja, in diese Kreislaufwirtschaft einzubringen. Und aber an Flächen sind die nicht mehr so groß gewachsen. Ich glaube, die haben ihre, glaube meines Wissens 20 Hektar, ich weiß gerade nicht mehr auswendig, aber sowas irgendwie um den Dreh rum. Und da kannst du ja auch genug machen. Plus
dann noch Landwirtschaft.
Ja, mit Landwirtschaft ist es, glaube ich, dreistellig. Und das ist ja gut, wenn das so eine Kuh, so eine Rinderherde irgendwie rumlaufen hast, dann hast du natürlich auch Hektar, das ist ganz klar. Bevor wir auf den dritten Wein gehen, ich bin ja ein moderner Typ, progressiv und schlau und ich höre andere Podcasts. Du lachst nicht, das finde ich gut. Und
so traurig für mich.
Halt dein Maul. Und in den anderen Podcasts macht man ja so schöne Sachen mit Kategorien und ich würde sagen, wir führen jetzt einfach eine Kategorie ein, und du bist der erste Gast, der die vollführen darf. Sie ist naheliegend und sie macht auch irgendwie Sinn, vor allem bei uns, wo es dann wirklich sehr, sehr stark um die Materie geht. Junger Mann, was sind deine drei Weine, die man gerade trinken muss, probiert haben muss und kennen sollte?
Das ist wirklich eine scheiß Frage.
Aber du brauchst nicht so tun, ich habe dir das im Vorfeld gesagt.
Ja, es ist alles geskriptet hier.
Ja.
Also, ich habe eigentlich versucht, keinen Wein zu nehmen, der bei euch im Portfolio ist, aber wirklich mein absoluter Favorite ist gerade von Vinhas Mora Andres, sogar noch vor den Carmen-Weinen. Ich finde das unfassbar guten Wein. Dann muss ich einen Wein von uns nehmen, und zwar den Nouveau Ländle von Lassac, also unsere 905 Edition. Das macht einfach so Spaß zu trinken und der Wein geht runter, einfach ohne Widerstand. Und der dritte Wein, da muss ich mir wirklich was aus der Nase ziehen jetzt. Bin ich gerade extrem bei der Domaine du Bel Air. Und zwar 18 Morsal. Das ist schon ein richtig, richtig, richtig starker Stoff zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Also wenn... Ich würde das gerade dem bedeutendsten Weingut, Cabernet Franc Weingut an der Loire, vorziehen, weil es mir einfach mehr Spaß macht.
Du bist so dermaßen diplomatisch.
Ja.
Ja, also es ist...
Das ist, weil ich Iraner bin.
Ah ja, okay, das liegt nahe. Domaine du Bel Air ist ja Cabernet Franc, Loire und Appellation Bourgogne, die wird so ein bisschen immer vernachlässigt, wirklich in Saumur und Chinon, habe ich so das Gefühl. Aber die Sachen, die da, wie gesagt, der Bernd Kreis verkauft, von denen, das ist ultra gut. Eigentlich ist es dumm, dass wir gerade drüber sprechen, weil ich glaube, die Mengen sind eh nicht so groß.
Hier weg, gibt nichts.
Gibt nichts mehr? Okay. Okay, sehr gut. Dann können wir es ja ruhig hochloben. Und beim Daniel kann man das Gott sei Dank noch trinken, weil er schlau genug war, das sich zu sichern. Und wie schon gesagt, das ist günstig vergleichsweise. Und man kann das gewissen großen Häusern an der Loire, die eigentlich Berühmtheit erlangt haben in den letzten 10 Jahren und klassisches Hype-Bild auch sind, vorziehen, wenn man es mag. Also es ist jedem selbst überlassen. Ob Bourgogne sind immer so ein bisschen bäuerlicher. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ja, cool. Dann probieren wir den letzten Wein, oder? Haben wir eh schon eine Weile gesprochen. Der letzte Wein ist interessant eigentlich. Wieder mal die Rebsorte, über die man am meisten sprechen kann. Wenn sie falsch ausgebaut wird, kann man eigentlich gar nichts drüber sagen, weil es dann eigentlich das Beschissenste ist, was man trinken kann. Und der Todfeind aller Sommeliers und Weinhändler, der Grauburgunder. Pinot Grigio, Four Pista von Foradori. Und jetzt kommt der Gag. Der sieht ja gar nicht aus wie Grauburgunder. Ein bisschen
oder,
so.
Oder doch. Oder er sieht genauso aus wie Grauburgunder aussehen sollte eigentlich.
Sehr gut gerettet. Ja, es ist zart rosa, rot, leicht.
Kupferfarben.
Oder irgendwie was in der Mitte. Ich habe eine Fliege drin.
Orange auch ein bisschen, wenn es schwenkt, hat es auch so Orangen. Es ist sehr, sehr orange, finde ich.
Ja.
Orange Reflexe, würde man jetzt in, keine Ahnung, welcher Schule sagen.
Ja.
Wir waren ja auf keiner.
Wir waren auf keiner richtig guten, genau. Fahrradfahrschule habe ich mal gemacht. Mittelmäßig gut, erfolgreich
hab
abgeschlossen.
Habe ich auch gut abgeschlossen.
Du hast das Fahrrad geklaut. das ist das, wenn man Grauburgunder anständig ausbaut, Pinot Grigio. Das ist mit Maischestandzeit ausgebaut, das ist in der Amphore ausgebaut. Und dann kann aus so einer Rebsorte, die eigentlich zu Unrecht irgendwie auch verhasst ist, also gut, der ein oder andere Winzer stand natürlich mitverantwortlich dran, dass man die Rebsorte sehr belanglos findet. Aber man kann aus Grauburgunder gute Sachen machen. Hier, wo wir gerade sitzen, im Mural, die machen... Manuel macht Das ist Grauburgunder, was man mit dem Scheuermann macht, ne?
Ja.
Ja, also Grauburgunder.
Zum Beispiel oder Graue Freiheit.
Ja. Oder Graue Freiheit von Heinrich. Es gibt so viele schöne Beispiele, wo das wirklich richtig gut interpretiert wird und woraus einfach geiles Zeug werden kann. Man kann natürlich auch über Salbei sprechen, der klassische Grauburgunder macht oder Keller.
Halt, das ist dann schon so wirklich der Bomber, würde ich sagen. Also Salbei Henckenberg, das ist schon ein Riesenwein. Also ein Riesenwein im Sinne von kräftig.
Ja.
Sehr kräftig.
Also wir drehen das Sprichwort um, das heißt ja eigentlich don't hate the players, hate the game, und in dem Fall ist don't hate the game, don't hate the Grauburgunder, hate the Winzer, weil viele Winzer verkacken das halt. Aber wenn das so ist, finde ich es Weltklasse, und Foradori hat das eigentlich zeitnah wirklich Weltklasse angefangen zu machen, und das schmeckt schon richtig, richtig, richtig geil. Jetzt sag mal du bist der Sommelier, ich bin nur der komische Dude, der hier ein bisschen über Wein erfahren möchte. Wie schmeckt dir das?
Es schmeckt mir wirklich erstaunlich. Ich habe es auch ewig nicht probiert, aber für mich war Foro Pista eigentlich immer so der spannendste Wein von allen, den ich auch immer sehr gerne in die Weinblätter mit eingebaut habe. Es ist volatiler, als ich es in Erinnerung habe, aber es tut dem überhaupt keinen Abbruch. Du hast schon auch so eine leicht florale Note. Es geht so ein bisschen in die Hagebutten-Richtung, so ein bisschen Rosenwasser auch, wenn man will. Das Ganze dann schon gepaart auch eben mit dieser Mineralik und der sehr, sehr fein ziselierten Säure, die da einfach im Wein zu finden ist und die das Ganze zu einem echten Trinkvergnügen macht gerade. Ich hätte es nicht geglaubt, dass es uns so viel Spaß macht.
Ja.
Ich habe echt so ein bisschen Angst gehabt vor heute. Also generell vor dir auch.
Aber das liegt nicht am Wein.
Genau.
Das liegt an mir.
Ja.
Es ist vor allem auch wieder die Struktur, also Säure und natürlich Gerbstoff, aber nicht so viel Gerbstoff, nicht so viel Maischegärung, dass die Säure drunter leidet, sondern eigentlich genau richtig in Balance. Man hat einfach sehr viel Frucht, oder das heißt sehr viel Frucht, das ist falsch gesagt, man hat so diese ätherische Frucht, dieses Teige, auch irgendwie Hagebutte, wie du sagst. Und dann wird es halt irgendwie so konterkariert von Säure und dem leichten Gerbstoff. Und das macht einfach für mich einen richtig, richtig guten Wein aus. Und dann kann man auch ruhig mal so von Größe sprechen, wenn man das Wort Grauburgunder schon verwenden darf. Ich finde das Weltklasse.
Ich finde es auch richtig gut. Es ist ein richtig, richtig guter Wein. Normalerweise ist es für mich immer so ein Speisewein. Ich hasse das ja, weil ich will eine Flasche Wein auch so trinken können und nicht immer was Passendes dazu kochen müssen. Aber dazu natürlich dann auch noch das passende Gericht ist natürlich unfasslich. Und ich bin jetzt gespannt, was die Jungs vom Moral gleich für uns kochen werden.
Ja, es ist 18.04 Uhr. Wir sitzen in einem Restaurant und das öffnet jetzt. Das heißt, wir müssen unfreiwillig beenden. Ich hätte mit dir noch so lange so gerne über Sachen gesprochen, wie über deine Größe von deinem Gemächt. Ich weiß das, aber ihr wisst das nicht und das ist beeindruckend. Jedenfalls, Daniel, ich glaube, wir beenden das Ganze. Wir müssen es beenden. Ich danke dir vielmals, dass ich nochmal zu dir kommen durfte. Und ich glaube, das schaffen wir bestimmt auch nochmal ein drittes Mal bei den richtigen Weinen. Cool.
Ja, ich kann ja immer dreimal.
Ja, ach so. Jetzt haben wir es auf den letzten Metern wieder richtig versaut.
Ne? Ich habe jetzt auch Hunger. Jetzt sollen die Jungs mal was Anständiges zu essen machen. Übrigens Gastronomen des Jahres vom Rolling Pin. Shoutout an Hingerl und Herrn Mein. Plus ans ganze Moralteam, ihr seid der Knaller. Und wir werden jetzt in die Genüsse eurer gastronomischen Kompetenz kommen.
Geht ins Moral, geht zum Wolfgang, geht zum Manu, geht ins 905 zum Daniel, das wisst ihr eh. Und damit einen wunderschönen Abend. Wir gehen jetzt Fußball gucken und was essen. Gute Nacht.